Wir hatten bei uns in der Brüdergemeinde, in der Bibelstunde, wie wir das so nennen, haben wir eine Reihe über die Apostelgeschichte. Und unter anderem gab es eine Geschichte, die mich enorm bewegt hat. So sehr bewegt hat, dass ich sie heute euch nochmal vorstellen möchte. Ich habe der Predigt ein Stück weit eine Überschrift gegeben, das Vermächtnis des Stephanus. Ich denke, euch ist diese Person ziemlich gut bekannt. Warum Vermächtnis? Ich glaube, dass jede Person in der Bibel einen bestimmten Stellenwert hat. Jede Person, die da genannt wird, dieser Person möchte Gott uns was sagen. Gott hat sie aus einem bestimmten Grund erwähnt, beim Namen genannt, hat sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise charakterisiert, damit wir von ihnen lernen dürfen. Stephanus wird ja nur in zwei Kapiteln oder eigentlich in drei nur erwähnt. Kurz, aber sehr intensiv. Und ich möchte euch ein Stück weit mit hineinnehmen in das Leben dieses Mannes. Möchte mit euch diese charakteristischen Züge ein wenig nachempfinden. Und möchte mit euch ein Stück weit erstmal diesen Text lesen. In Apostelgeschichte 6 steht das. Und ich fange an mit den ersten 8 Versen dieses Kapitels. Apostelgeschichte 6, die ersten 8 Verse. Die Umgebung ist eigentlich auch ganz bekannt. Ihr wisst, die Gemeinde ist gerade entstanden. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Es sind Wunder passiert. Es gab Widerstand von innen, von außen. Und jetzt kommt wieder ein Stück weit so eine Situation, wo der Widerstand von innen kommt. Ich fange an. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun, Brüder, nach 7 Männern unter euch um, von gutem Zeugnis, voll Geistes und Wahrheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Stephanus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmeas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus wird nicht groß eingeführt, aber er bekommt ein paar sehr bemerkenswerte Adjektive zugeschrieben. Ich will mich nicht so sehr mit den Impliziten beschäftigen, sondern mit den Expliziten. Und das sind genau 4 Stück, die über ihn gesagt werden. Es fängt an, dass über ihn gesagt wird, er war voll Glaubens. Im Griechischen steht da das Wort Pistis. Das bedeutet im Allgemeinen eine Erkenntnis von etwas oder eine Zustimmung und auch das Vertrauen darauf. Und in diesem besonderen Verhältnis auch eben auch das Vertrauen auf eine göttliche Wahrheit. Und insbesondere, wenn dieses Wort gebraucht wird, dann steht auch immer das Evangelium im Vordergrund. Das heißt, wenn hier dieses Wort genannt wird, dann geht es darum, dass wir göttliche Wahrheiten erkennen, dass wir ihnen zustimmen und dass wir darauf vertrauen. Wenn man das übersetzt, könnte man auch sagen, er lebte im Wissen um Gottes Realität. Wie voll ist unser Glaube? Ich denke, wir alle glauben an Gott. Wir erkennen ihn, wir haben ihn erkannt. Wir alle würden auch sagen, wir stimmen zu. Ja, also Gott ist ein großer Gott und er ist allmächtig und er ist total liebevoll und er ist gnädig und barmherzig und er ist heilig. Ich glaube, wir haben das größte Problem damit, dass wir nicht darauf vertrauen. Wenn man die Geschichte Stephanus weiterliest, dann merkt man, dass er genau das getan hat. Dass es eben nicht nur ein Erkennen war, nicht nur eine Zustimmung, sondern ein Vertrauen. Es gibt viele Zusagen in der Bibel. Zum Beispiel, dass alles, was uns passiert, zu unserem Besten sein wird. Vertrauen wir darauf? Wir alle würden sagen, ja, das haben wir als richtig erkannt. Wir alle würden dem zustimmen. Aber sobald Probleme in unserem Leben auftreten, das merke ich bei mir selber, sobald es irgendwas gibt, worüber ich meckern kann oder ja, was mir nicht gefällt, komme ich ins Hadern. Weiß ich nur oder vertraue ich auch? Wie voll ist unser Glaube? Wir haben in dem Lied eben gesungen, dass in Gott die Fülle ist. An was für einen Gott glauben wir eigentlich? Ich möchte euch mal ein paar Inhaltsverzeichnisse vorlesen. In diesen drei Büchern geht es jedes Mal um das Wesen Gottes. Und ich möchte euch einfach mal ein Stück weit so einen Überblick geben über das, an was für einen Gott wir eigentlich glauben. Zum Beispiel ist es so ein Bibelkurs von So ist Gott. Und da werden so ganz verschiedene Eigenschaften, die werden so zweigeteilt mehr oder weniger. Einmal einzigartige Eigenschaften Gottes und dann auch Eigenschaften, die Gott mit uns teilt. Zum Beispiel ist Gott der wahre Gott. Er ist drei Personen und ein Gott. Er ist der Ursprung allen Lebens. Gott braucht niemanden. Gottes unbegrenztes Wissen. Gott der Allmächtige. Gott ist zu jeder Zeit und an jedem Ort. Gott ist der König in Ewigkeit. Gott ist unsterblich. Gott ist unermesslich. Er ist der souveräne Herrscher, der über alles Erhabene. Er ist zu groß, um ganz verstanden zu werden. Gott kennt alles im Voraus. Gott bleibt immer derselbe. Und dann die Eigenschaften, die er auch ein Stück weit mit uns teilt. Gott ist Geist. Wunderbar in seiner Liebe. Unbegreifliche Gnade. Reich an Barmherzigkeit, schrecklich im Zorn, der Heilige, unbeschreibliche Weisheit, groß an Güte, grenzenlos freigebig, tadellos und gerecht. Er ist eifersüchtig, groß ist seine Treue, göttliche Langmut, Geduld, groß ist der Herr. Erstes Buch. Zweites Buch, das ist von Tosa, ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber auch er fast. Ja, macht das ziemlich schön eigentlich, wie er so ein paar Eigenschaften Gottes beschreibt. Zum Beispiel die Unbedingtheit Gottes. Gott genügt sich selbst. Die Ewigkeit Gottes. Gott ist unendlich. Gott ist unveränderlich. Gott ist allwissend. Die Weisheit Gottes. Die Allmacht Gottes. Die göttliche Erhabenheit. Gottes Allgegenwart. Die Treue Gottes, die Güte Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Souveränität Gottes. Und ein drittes Buch, das habe ich allerdings noch nicht ganz, das werde ich mir als nächstes besorgen. Da geht es auch um das Wesen Gottes. Gott hat sich offenbart. Gott ist einer. Gott ist dreieinig. Gott ist Geist. Gott ist der Schöpfer. Gott ist unabhängig von seiner Schöpfung. Gott ist ewig, ist heilig, ist Liebe, ist unendlich, ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und absolut weise. Er ist souverän. Er ist unveränderlich. Gott ist treu. Gott erwählt in Gnade. Gottes Zorn wird offenbart. Gott ist gerecht. Gott ist unbeschreiblich groß. Und Gottes Wille geschieht. Das sind Eigenschaften Gottes. Des Gottes, an den wir glauben. Erkennen wir nur, stimmen wir nur zu oder vertrauen wir darauf? Ich möchte euch einige Geschichten aus dem Alten Testament vorlesen, die mich in letzter Zeit auch wieder sehr stark begleitet haben, weil sie mich unglaublich faszinieren, wie Gott in diese Welt eingreift. Und unter anderem lese ich mal Josua 10 ab Vers 7. Josua zieht gerade los und erobert das Land. Und unter anderem kommt es dann zu folgenden Begebenheiten. Da zog Josua von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle tüchtigen Krieger. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht war er von Gilgal hinaufgezogen. Der Herr aber verwirrte sie vor Israel. Und er fügte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zu und jagte ihnen nach auf dem Wege zur Höhe von Bet-Horon und schlug sie bis Aseka, bis Makeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Bet-Horon, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, dass sie umkamen. Gott führt Krieg für sein Volk und er schmeißt Steine vom Himmel. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Damals redete Josua zum Herrn und sprach, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israel dahingab und sagte vor den Augen Israels: Sonne, stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Aion. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Reinen gerecht hatte. Wir haben einen Gott, der auf einen Knopf drückt und dann steht das Universum still. Ich denke, für die Leute damals war das schon faszinierend, dass plötzlich die Sonne einfach stehen bleibt. Aber wenn wir uns das in 3D vorstellen, mit unserem Wissen, was wir begreifen, da ist die Sonne im Mittelpunkt, da drehen sich lauter Planeten drumherum. Und wir wissen, wie empfindlich unser Universum ist. Wenn wir ein paar Meter Licht an der Sonne wären, würden wir verkokeln. Wenn wir ein bisschen weiter weg wären, würden wir erfrieren. Und Gott drückt auf eine Taste und das komplette Universum steht still, damit sich sein Volk an seinen Feinden rächen kann. So einen Gott haben wir. Die zweite Begebenheit, die das Ganze noch ein bisschen drastischer darstellt, die erlebt ein Stück weit der König Hiskia. Der war ja kurz krank, also ist ein ziemlich cooler König eigentlich, den ihr auch mal euch genau betrachten dürft. Und der war krank und dann bittet er zu Gott, dass er doch wieder gesund werden möchte. Und dann gibt Gott ihm noch 15 Jahre. Und irgendwie, ich weiß nicht genau warum, jedenfalls gibt Gott ihm noch mal ein Zeichen. Und Hiskia sagt zu Jesaja, also das ist der Prophet: Was ist das Zeichen, dass der Herr mich heilen wird und dass ich am dritten Tag in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Jesaja sagte: Dies wird dir das Zeichen vom Herrn sein, dass der Herr das Wort, das sie geredet hatte, tun wird. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Stufen vorwärts gehen oder soll er 10 Stufen zurückgehen? Da sagte Hiskia: Es ist dem Schatten ein leichtes, sich an der Sonnenuhr 10 Stufen zu neigen. Nein, sondern der Schatten soll 10 Stufen rückwärts gehen. Und da rief der Prophet Jesaja zu dem Herrn und er ließ den Schatten um so viele Stunden der Sonnenuhr zurückgehen, wie die Sonne an den Stufen der Sonnenuhr des Ahas hinabgegangen war. 10 Stufen zurück. Gott drückt nicht nur die Stopptaste, sondern er dreht das komplette Universum einfach mal ein paar Stunden zurück. Um einem König zu zeigen: Ja, ich bin Gott. Ja, du wirst genesen. Erkennen wir nur? Stimmen wir nur zu? Oder lassen wir uns darauf ein, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht verstehen werden? Können wir darauf vertrauen, dass Gott uns führt? Der zweite Charakterzug des Stephanus. Er war voll Heiligen Geistes. Wir wissen, dass wir den Heiligen Geist haben, oder? Das ist uns schon klar. Aber sind wir voll davon? Was bedeutet es, voll Heiligen Geistes zu sein? Ich will das wie folgt übersetzen. Er lebte Gottes Realität in seiner Realität. Er lebte in der Gegenwart Gottes. Er wusste um die Macht Gottes. Er kannte Gott. Er war voll Glaubens. Er vertraute ihm. Und der Heilige Geist in ihm brachte das ein Stück weit zur Vollendung. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir Anteil an dieser Größe. Gott ist nicht nur da weit weg. Er ist nicht explizit irgendwo sonst wo, guckt uns vielleicht beim Leben zu, sondern er wusste um die Kraft, die in ihm steckte. Er wusste, dass dieser große Gott, der die Weltuhr zurückdreht, in seinem Herzen wohnt, da einen Platz hat. Er war voll Heiligen Geistes. Er ließ sich davon ganz bestimmen. Er schraubte all sein eigenes zurück, seinen eigenen Geist, seinen eigenen Willen und lebte Gottes Realität, in seiner Realität. Er lebte sein Leben in der Gegenwart Gottes. Ich finde das beeindruckend. Ich denke, wir merken an vielen Stellen, dass wir immer noch unseren eigenen Willen haben, dass wir unsere eigenen Wege gehen wollen, dass wir nicht das wollen, was Gott will. Hier war ein Mann, der Gott vertraute, der Gott kannte und der in seiner Gegenwart lebte. Das nächste Adjektiv, das ihm gegeben wird, er war voll Gnade. Steht in einem sehr interessanten Zusammenhang. In Vers 8 steht: Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also er tat Wunder und als Eigenschaften, er war voll Gnade und voll Kraft. Kraft kann man verstehen, oder? Also so ein bisschen jedenfalls. Wenn man voll Kraft ist, kann man auch Wunder tun, oder? Aber wozu die Gnade? Im Griechischen steht das Wort Charis. Es bezeichnet die Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Es geht also um unverdiente Gunst. Das Interessante an diesem Begriff ist, dass es insbesondere im Römerbrief sehr häufig im Kontrast zu Werksgerechtigkeit gebraucht wird. Also es geht immer darum, wenn man Werke tut, oder der ganze Römerbrief ist fast so aufgebaut, es gibt unglaublich viele Kapitel, wo Paulus immer wieder dagegen wettert sozusagen, dass wir nicht auf unsere Glaubensgerechtigkeit vertrauen sollen, sondern dass wir auf die Gnade vertrauen sollen, dass wir rettet sind aus Gnade und nicht aus Werken. Was bedeutet das, wenn man jemandem zuschreibt, er war voll Gnade? Er lebte im Wissen seiner eigenen Unzulänglichkeit. Oder übersetzt, er kannte sich selbst. Er wusste nicht nur um die Größe Gottes oder dass Gott in ihm war. Das, denke ich, macht viele Leute stolz, oder? Wenn wir wissen, dass wir Wunder tun können, dass wir die Kraft Gottes in uns haben. Aber er wusste, dass das Gnade war. Er wusste darum, dass er vor Gott nicht bestehen konnte, dass der Ankläger recht hatte. Und sein einziges Vertrauen darauf war, dass sein Anwalt so starr stand, mit den Malen in der Hand. Ich glaube, dass das eine unglaublich wichtige Sache ist. Ich denke, dass man das auch übertreiben kann in beide Extreme. Wenn man ja nur noch in seiner Unzulänglichkeit lebt, dann wird man irgendwann depressiv, wird man krank. Und wenn man nur noch voll Heiligen Geistes Wunder tut und Kraft, dann wird man stolz, wird man arrogant. Er hatte beides. Er wusste, dass er nichts war und dass er doch mit Gott alles war. Er wusste, dass er keine Kraft hatte und er wusste, dass Gottes Kraft in ihm war und dort ihm, alle Dinge möglich waren. Der vierte Begriff. Er war voll Kraft. Der griechische Begriff ist Dynamis. Das betont nicht so sehr das Ausüben von Kraft, sondern mehr einfach nur die Fähigkeit. Das ist wie Arbeit und Energie. In Physik, weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, Energie ist immer ein Zustand. Also ich bin in der Lage, etwas zu tun. Arbeit ist, wenn es dann gemacht wird. Genauso ist das in diesem auch. Es gibt noch ein anderes griechisches Wort, das betont mehr so die Ausübung, wenn wir körperlich irgendwas machen. Aber hier geht es mehr darum, er besitzt die Fähigkeit. Also es ist in seiner Macht, es ist in seiner Lage, sag ich jetzt einfach mal so. Es ist die Möglichkeit, Kraft auszuüben. Und es wird so im Kontext genannt, einmal die Gnade und einmal die Kraft. Er lebte im Wissen seiner eigenen Unzulänglichkeit. Aber genauso lebte er im Wissen um die unbedingte Zulänglichkeit Gottes in seiner Unzulänglichkeit. Das heißt, er wusste um die Kraft, die in ihm war. Er wusste um die Kraft, die Gott ihm gab. Ich denke, wir alle sehen in Stephanus ein Vorbild, dem es nachzueifern gilt. Aber ich glaube auch, dass wir meistens auch glauben, dass wir es niemals so weit bringen werden oder können. Dass das alles viel zu abstrakt ist, viel zu weit weg, zu abgehoben. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ich möchte euch einen Text vorlesen aus 2. Petrus. Der 2. Petrusbrief ist ein Stück weit so das, ja, der Abschiedsbrief des Petrus. Er wusste, dass er bald von dann gehen würde und sein Herzensanliegen war es, den Gläubigen einfach nochmal so die letzten Sachen so mit auf den Weg zu geben, einfach ihn nochmal ein bisschen zu ermutigen, sie an bestimmte Sachen zu erinnern, die sehr, sehr wichtig waren. Und im Kapitel 1, da sagt er den Leuten Folgendes: Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet auch einen Fleiß auf und reicht euren Glauben die Tugend dar. Und dann geht es weiter darum, wie wir da weiterleben sollen. Ich fange mal von vorne an. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Es ist alles da. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben alles. Wenn wir ein gottesfürchtiges Leben führen wollen, ein Leben, das Gott zur Ehre gereicht, dann haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben die Kraft, die göttliche Kraft. Und mit dieser Kraft hat er uns göttliche Verheißung geschenkt. Kostbare, größte Verheißung steht da. Und dadurch werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. Es ist ein Irrglaube, wenn wir glauben, dass wir irgendwie noch mehr erreichen müssten oder dass uns irgendwas fehlt oder dass wir um mehr Glauben, ja doch vielleicht manchmal schon, um mehr Glauben beten müssen. Aber theoretisch haben wir alles. In uns wohnt der Geist Gottes. Wie können wir das zusammenfassen? Ich habe mir vorgestellt, das ist so ein bisschen wie mit zwei Komponentenkleber. In der einen Tube ist der Glaube, das Wissen um Gott, um seine Größe. In der zweiten Tube ist das Wissen um uns selbst. Und dann gibt es bei gutem Zwei-Komponentenkleber oder auch bei Silikon, da wird das Ganze dann vermischt. Da gibt es so einen Adapter mehr oder weniger und der vermischt das Zeug dann. Das ist der Heilige Geist. Da wird das zusammengeführt. Da wird Gottes Kraft und Gottes Stärke mit unserer Unzulänglichkeit verbunden. Der Heilige Geist kommt in uns. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte ist dann die Kraft. Der Sekundenkleber meinetwegen. Oder das Silikon oder was auch immer. Das, was wir eigentlich sein sollten. Wenn uns das eine fehlt, wenn uns der Glaube fehlt, werden wir es nicht weit bringen. Wenn wir um unsere eigene Unzulänglichkeit wissen, wird es niemals irgendwie Fortschritte geben. Wenn uns der Filter, das Zusammenführen fehlt, können wir nichts produzieren, was irgendwie kommt, was von Dauer ist. Aber wenn das alles da ist, dann werden wir erstarken. Ich glaube, dass es ein Rezept ist, was uns aus jeder Lage unseres Lebens retten kann. Wenn wir in Versuchung kommen, wenn wir Süchte haben, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir Depressionen haben, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Dinge erleben, die einfach uns fertig machen. Und das sind die Komponenten, die wir brauchen, um da wieder rauszukommen, die uns neue Kraft geben, die uns Mut geben. Es ist tatsächlich alles schon in uns drin. Aber wissen wir darum? Ist uns das bewusst, dass die Kraft Gottes in uns schon wirkt? Ist uns bewusst, dass der Heilige Geist sein Werk in uns tut? Wir werden nur dann große Taten vollbringen, wenn wir wissen, dass wir den großen Gott in unserem Herzen haben. Lebe in der Realität Gottes. Lebe in der Realität Gottes. Der Text geht weiter. Apostelgeschichte 6. Die Verse 9 bis 15. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Zilizien und Asien und sprachen mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazoräer, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Spannung dieses Textes ein Stück weit nachvollziehen könnt. Diese zwei Seiten. Ich möchte sie mal gegenüberstellen. Auf der einen Seite steht Widerstand von überall. Da werden ganz verschiedene Gruppen genannt, die überall herkamen, also so die versammelte Mannschaft. Sie waren in der Mehrzahl. Stephanus wirkte in dieser Situation irgendwie ganz alleine. Seine Gemeinde war wahrscheinlich gerade nicht da oder was. Jedenfalls steht hier eine riesige Menge einem einzigen Mann gegenüber. Und doch ist die riesige Menge unterlegen. Was auch der Grund ist, warum sie dann zu unfairen Mitteln greifen. Unfair ist ein bisschen nett ausgedrückt, falsche Zeugen. Und sie machen 4 Anklagepunkte gegen ihn. Er redet gegen Mose, gegen Gott, gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Stück weit nachvollziehen könnt, was das bedeutet, wenn man jemand behauptet würde, dass der so redet. Es gibt, glaube ich, für einen Juden nichts Schlimmeres als diese Anklagepunkte. Für uns, also auch im Knast gibt es noch Unterschichten. Und wenn man das so hört, Stephanus steht da in der Unterschicht. Bei uns sind es wahrscheinlich Kinderschänder und Vergewaltiger, die dann selbst noch von den Knastgenossen noch ziemlich übel misshandelt werden. Aber das werft man im Grunde genommen vor. Das ist die Anklage. Hier wird eine ganze Religion mehr oder weniger angegriffen. Die Juden hatten sich so ihr Weltbild zusammengebaut mit Gesetz. Und es war unglaublich heilig. Allein was man für einen Aufwand betrieb, nur um die ersten fünf Bücher Mose abzuschreiben, das ist unglaublich. Und jetzt steht jemand auf und es wird gesagt, dass das, was den Juden so unglaublich heilig ist, das ist alles falsch, das ist Müll, das ist Dreck. dass das falsch ist, ist klar. Aber da merkt man, was ja, für ein Hass da war, für eine Verzweiflung, was für ein Fanatismus. Und das Ganze ufert dann aus in körperliche Gewalt. Also zuerst stritten sie, dann vermochten sie nicht zu widerstehen. Also sie waren einfach unterlegen, sie merkten das. Dann schieben sie die falschen Männer vor. Dann hetzten sie auf. Sie fielen über ihn her, rissen ihn mit sich fort. Da steckt schon eine ganze Menge Energie hinter. Gegen einen einzigen Mann, der das Evangelium gepredigt hat. Und wir lesen von Stephanus nur einen einzigen Satz in dieser Situation. Sie schauen ihn an und sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Da läuft wahrscheinlich der fieseste und ekelhafteste Prozess überhaupt. Und sie sehen in sein Gesicht und sie sehen in das Angesicht eines Engels. Ist der Typ entrückt? Ist der weg? Kriegt er das nicht mehr mit? Stephanus lebte in der Realität Gottes. Er war voll Glaubens. Er kannte seinen Gott. Er wusste, dass diese Menschen ihm nicht viel anhaben konnten. Er wusste wahrscheinlich, dass es um sein Leben geschehen war. Aber er legte seine Hand voll in die Hände seines großen Gottes. Er hält dann eine Predigt. Er wusste, dass er den Heiligen Geist hatte. Er war voll Heiligen Geistes. Er war voller Gnade. Und er war voll Kraft. Gott war in ihm. Wie reagieren wir, wenn uns Widerstände begegnen, wenn Leute ja, uns nicht mögen oder wenn bestimmte Sachen einfach gegen uns stehen, wenn wir angeklagt werden, sei es zu Recht oder zu Unrecht? Selbst wenn wir im Unrecht sind, regen wir uns meistens noch auf. Wir fighten für uns selbst. Hier ist jemand, dessen Angesicht das eines Engels ist. Trotz aller Umstände, trotz des Widerstands, trotz der Anklage. Er weiß sich geborgen in Gott. Er hält dann eine Predigt. Das sind die Verse 1 bis 53, die ist ziemlich lang. Allein dieses Ding braucht wahrscheinlich mehrere Predigten, um das mal vernünftig auszulegen und einfach zu verstehen, was da eigentlich vorgeht. Aber die Grundzüge sind folgende. Er geht mehr über die komplette Geschichte Israels durch. Und es gibt da immer wieder ein Muster, das aufkehrt, das da wiederkommt. Er sagt ihr mehr oder weniger, da ist jemand von Gott, aber den habt ihr getötet oder verachtet. Er geht zum Beispiel auf Mose ein. Ja, ihr beruft euch auf Mose und wollt ihn so lieb haben und gerne haben. Aber guckt euch eure Geschichte an. Den habt ihr verachtet, den habt ihr abgeschoben, den wolltet ihr nicht. Gott wollte euer Gott sein, aber den wolltet ihr nicht. Er hat euch Josef gegeben, aber auch den wolltet ihr nicht. Gott hat euch die Propheten gegeben, die wolltet ihr auch nicht, habt ihr alle umgebracht. Und jetzt kommt Gott und den habt ihr auch noch umgebracht. Ist doch ein bisschen krank, oder? Also, der Typ steht im Gerichtssaal und ihm wird so ziemlich das Heftigste vorgeworfen, was überhaupt geht. Eigentlich hätte der Typ doch sagen müssen, das stimmt alles nicht, das sind falsche Zeugen, das ist totaler Müll, was ihr da redet. Und er hält ihn eine Predigt. Er legt ihnen das komplette Alte Testament vor und sagt, Leute, habt ihr sie noch alle? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr widerstrebt dem Heiligen Geist. Die letzten Verse seiner Predigt. Ihr Halsstarrigen und unbeschnitten an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigen, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangt und nicht beachtet habt. Das sind die letzten Worte der Predigt des Stephanus. Keine Verteidigungsrede. Was hier eigentlich passiert, das ist keine Kneipenschlägerei, das ist keine Verschwörung von Regierung oder der Mafia. Was hier passiert, ist ein Krieg der Geister. Stephanus hat erkannt, dass das hier ein geistlicher Krieg ist. Man hat gemerkt, oder also zumindest spüre ich das ein Stück weit, wie hier Geister toben, Dämonen toben, weil sie die Wahrheit hören, weil hier ein Mann ist, der die Wahrheit sagt, der das Evangelium verkündet. Und die Menschen sind Ausdruck dessen. Apostelgeschichte 7, die letzten Verse ab Vers 54. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Sie schrien aber mit lauter Stimme und hielten sich die Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und sie steinigten Stephanus. Das ist ihre Reaktion. Ist das normal? Das ist doch eigentlich nur ein kleiner Streit, oder? So ein Religionskrieg, so ein bisschen. Kann man sich doch irgendwie einigen? Gibt es irgendwie Toleranzgrenzen, oder nicht? Hier kämpfen Geister. Hier geht es um Vorherrschaft. Und was macht Stephanus? Als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Dann steinigen sie ihn. Und er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknieend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne in diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Was für eine Ruhe, was für eine Gelassenheit. Stephanus kämpft nicht für sein eigenes Königreich. Er kämpft nicht um sein Leben, nicht um seinen Leib. Er kämpft für das Königreich seines Herrn. Stephanus kämpft nicht um seine Anerkennung. Er kämpft um die Anerkennung seines Gottes. Das ist sein einziges Ziel. Stephanus kämpft nicht um sein Leben. Er kämpft um die Seelen seiner Bedränger, seiner Feinde. Mich haben diese Zeilen ein paar Dinge gelehrt. Menschen, die in der Realität Gottes leben und für sein Königreich kämpfen, können alles aus Gottes Hand nehmen. Stephanus hat nicht gehadert. Er war zufrieden mit dem, was passierte. Er sah den Himmel geöffnet. Er wird gesteinigt und er sieht den Himmel geöffnet. Er sieht die Schönheit Gottes. Menschen, die in der Realität Gottes leben und für sein Königreich kämpfen, sie können Gottes Schönheit und Macht auch in den widerlichsten Situationen erleben und sehen. Sie vergeben alles. Wie oft ist es bei uns, dass wir das irgendwie nicht können? Es gibt häufig Situationen, wo ich auch zu Hause einfach sauer bin, obwohl das eigentlich überhaupt nicht angebracht wäre. Wenn ich mal Spüle ausräumen muss oder so und kein anderer macht es und das liegt schon eine ganze Weile rum, habe ich so einen Hals. Und wenn das die halbe Woche so geht, dann bin ich noch sauer. Aber ich kämpfe nur für mein eigenes Königreich. Da geht es nicht um, ja, Gottes Königreich. Sie können nicht einfach vergeben. Ja, vielleicht machen andere Fehler. Aber Stephanus konnte vergeben. Sein Bedränger, die Leute, die ihn gerade gesteinigt haben. Wen hat er vergeben? Und ein paar Wörter finde ich unglaublich schön in diesem Text. Hier steht, und niederkniend rief er mit lauter Stimme. Da steht nicht, er wurde niedergeworfen. Er kniet sich hin. Menschen, die in der Realität Gottes leben und für sein Königreich kämpfen, werden nicht niedergeworfen. Sie gehen auf die Knie. Und dann steht da, und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Menschen, die in der Realität Gottes leben und für sein Königreich kämpfen, krepieren nicht. Sie entschlafen. Sie gehen zur Ruhe. Hier wird ein Mann gesteinigt und da steht, er entschlief. Das Wort bedeutet eigentlich tatsächlich schlafen. Man kann das eben auch, weil das eben bei bestimmten Sachen eben nicht so ganz funktioniert, das dann eben auch mit entschlief. Also das ist eine unglaubliche, friedliche Aussage. Das Wort steht zum Beispiel auch bei Jakob, der dann seine ganzen Ruhe, seine Söhne noch alle verabschiedet und dann seine Beine aufs Bett schwingt und starb. Entschlief. Genau das, also das ist genau derselbe Sinn. Er entschlief. Er ging zur Ruhe ein. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde. Aber ich will um alles in der Welt so leben, dass ich so sterben kann wie Stephanus. Ich möchte euch ein Lied, ja, nicht singen, sondern einfach nur den Text vorlesen. Einige von euch werden das wahrscheinlich auch kennen. Ich werde das übersetzen, das ist ursprünglich auf Englisch. Das Lied kann ein Stück weit deutlich machen, was wir in Christus haben. Der Titel ist In Christ Alone, also in Christus allein. In Christus allein liegt meine Hoffnung. Er ist mein Licht, meine Kraft, mein Lied. Dieser Eckstein, dieser ja, solide Grund, durchsteht auch den heftigsten Sturm. Welch eine Liebe, welch Tiefe des Friedens, wenn die Ängste gestillt werden und alles Streben ein Ende hat. Mein Tröster, mein Alles. Hier in der Liebe Christi stehe ich. Allein in Christus, der Mensch wurde, durch den die Fülle Gottes die Gestalt eines hilflosen Babys annahm. Dieses Geschenk der Liebe und Rechtschaffenheit wurde von denen, zu der Rettung er kam, verachtet. Aber durch Jesu Tod am Kreuz wurde der Zorn Gottes gestillt, weil alle Sünden auf ihn geladen wurde. Hier lebe ich, im Tod Christi. Dort lag sein Körper begraben. Das Licht der Welt wurde von der Finsternis getötet. Doch an einem herrlichen Tag stand er wieder auf und trat aus dem Grab heraus. Und weil er als Sieger feststeht, stehe ich nicht mehr unter dem Fluch der Sünde. Denn ich bin sein und er ist mein. Ich wurde durch das kostbare Blut Jesu erkauft. Keine bleibende Schuld in meinem Leben, keine Angst vor dem Tod. Das ist die Kraft Christi in mir. Vom ersten Schrei bis zum letzten Atemzug, Jesus bestimmt mein Schicksal. Keine Gewalten der Hölle und kein menschliches Tun können mich aus seiner Hand reißen. Hier, in der Kraft Christi, stehe ich. Amen.